Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Formula Nerd Podcasts nach dem Grand Prix in Spanien im Jahre 2024. Und ja, es war wieder ein wilder Grand Prix. Also ich glaube, die Kräfteverhältnisse vorne sind ausgeglichen wie nie zuvor. Es ist ein richtiger Kampf mittlerweile, nicht nur um Platz 1, auch um die Podiumsplätze. Und ja, bevor wir zur sportlichen Analyse kommen und einigen News, die wir für euch vorbereitet haben, Marc, erstmal zu dir. Bei dir war ja alles ein bisschen verzögert, ne? Wie du das Ganze verfolgt hast. Ja, wie war das denn?
Ja, genau. Ich habe jetzt meine Festivalsaison endlich abgeschlossen. Ich war auf dem Hurricane Festival. Habe es mir aber nicht nehmen lassen, natürlich trotzdem Formel 1 zu gucken. Das hat ganz gut gepasst. Ich habe das Qualifying so ein paar Stunden verzögert, aber trotzdem komplett geschaut im Camp. Und ja, Sonntag, weil das Rennen schön nachmittags war und nicht irgendwie dann abends bei den Acts, die ich sehen wollte, konnte ich das Rennen live gucken. Und habe jetzt so die letzten Tage, gestern und heute, so ein bisschen so alles drumherum, was an dem Wochenende war, diese Post-Race-Shows und sowas, wo ich ja auch immer mal so ein bisschen meine Eindrücke von wiedergebe, was auf F1-TV so rund ums Rennen läuft, das konnte ich alles nachholen, das gibt's da ja dann alles frei abrufbar. Das heißt, ich bin voll im Bilde, auch wenn ich alles so ein bisschen ja im Nachhinein geguckt habe. Wie schaut's bei dir aus?
Boah, ich war auch unterwegs über das ganze Wochenende, hab dann ein bisschen die Highlights geguckt von Trainings und Qualifying, dann auf YouTube von Sky. Und Rennen allerdings konnte ich live gucken. Ja, war auf jeden Fall intensiv, hat Spaß gemacht, das Ganze. Und so halt noch ein paar Sachen drumherum mitbekommen. Bisschen Vorberichte, bisschen Nachberichte noch geguckt. Und von daher einiges Spannendes passiert. Und wir wollen auch direkt reinstarten in diese brandheißen News. Und ein Name taucht in der Formel 1 plötzlich wieder auf. Viele werden ihn noch kennen. Damals noch zu der Zeit, als Michael Schumacher Weltmeister in Benetton war auch schon Flavio Briatore am Start. Später auch natürlich beim Weltmeistertitel-Erfolg von Alonso 2005 und 2006 bei Renault, was ja aus Benetton logischerweise entstanden ist. Also hat das Team nicht gewechselt. Und ja, dann war er weg aus der Formel 1. Eine sehr schillernde Figur, sage ich mal.
Ja, auch mit einem kontroversen Abgang.
Genau. Und ja, der ist jetzt wieder zurück in, nach meiner Info, einer Art Beratertätigkeit bei Alpine, also ist auch wieder zum Rennstall zurückgekehrt. Ja, und wie war so dein erster Eindruck, als du das gehört hast?
Ja, ich weiß, ich habe ja so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung zu Briatore. Also er hatte ja da nach diesem ganzen wer war das? Bruno Senna, der da absichtlich gecrashed ist.
Ne? Ah, stimmt, ja.
Ja, da hatte ja der erste einen Lifetime-Ban in der Formel 1 bekommen. Der wurde dann irgendwann wieder gekippt. Mhm. Ja, jetzt ist er endgültig zurück. Schillernde Persönlichkeit trifft's ganz gut. Ich weiß, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Es war irgendwie, als er ja noch so in der Formel 1 so eine richtig aktive Rolle hatte, war ich auch noch sehr jung. Deswegen habe ich da jetzt noch so keine, ja, sag ich mal, sehr gefestigte Meinung zu. Mal schauen, wie er so die nächsten Wochen auf sich aufmerksam macht und dann auch in seiner neuen Rolle die nächsten Jahre wahrscheinlich. Mal sehen. Aber ich glaube, jetzt mal so mit Blick auf ja die ganze Show um die Formel 1 rum, auch mal so ein bisschen Drive to Survive, Netflix, glaube ich, ist ein Zugewinn.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenn Briatore bei Netflix oder so auftauchen würde, der könnte den neuen Günther Steiner machen.
Ja.
Und ja, er ist halt, ich meine, er hatte auch immer viele Nebenkriegsschauplätze, die nicht mit dem Motorsport zu tun hatten, was stets in der Presse ein Auftreten, was sehr auffällig war. Aber ich meine, er hat da, wo er war, war auch Erfolg.
Das muss man sagen. Stimmt.
Die Weltmeistertitel hat man geholt, als er bei Renault bzw. Benetton tätig war. Und ja, ich glaube, weiß nicht, ob Alpine sich jetzt da so einen Push erhofft. Ich meine, die haben ja so viele Markenbotschafter verpflichtet, die nicht mit dem Formel 1 Sport zu tun haben. Und da passt dann Briatore wesentlich besser rein, aufgrund seiner Historie. Und ja, mal schauen. Was natürlich auch ein Thema ist, weil Briatore, es könnte so ein bisschen den Fahrermarkt beeinflussen, denn er scheint großes Interesse an Carlos Sainz zu haben.
Ja, genau. Und soll zumindest Berichten zufolge scheint Sainz, der ja sonst immer die letzten Wochen eher Williams zugeschrieben wurde, das scheint jetzt nicht mehr ganz so sicher zu sein. Also wie gesagt, ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber ja, es scheint sich abzuzeichnen, dass die Entscheidung wohl zwischen Alpine und Williams fallen wird. Und ich würde auch mal behaupten, dass das nicht mehr so lange dauert.
Also Anfang der Saison hätte ich ja gedacht, das ist eigentlich ein Witz, dass Sainz nur bei den Teams in Frage kommt. Ne? Aber ja, der Markt hat sich eben auch ein bisschen anders entwickelt. Ein Perez wurde verlängert bei Red Bull. Beispielsweise Mercedes scheint in eine andere Richtung zu schauen, möglicherweise sogar Kimi Antonelli. Und Alpine muss man natürlich sagen, die haben dieses Problem mit den wenigsten PS aller Boliden. Das kann sich da dann ab 2026 wieder alles ändern. Wer weiß, welche Voraussetzungen dann man dann bei Alpine eben hat. Ist da auch noch das Gerücht, dass man keine Motoren mehr selber bauen möchte, die dann, was weiß ich, von einem anderen Team bezieht, zum Beispiel Mercedes. Ist alles so ein bisschen ungewiss bei Alpine, das Ganze. Ist für mich wirklich eine Wundertüte.
Ja.
Aber sportlich besser sieht es ja bei Williams auch nicht aus. Also, die hinken ja seit Jahren den Erwartungen hinterher, auch wenn jetzt durch einen Alex Albon ein bisschen Schwung reinkam, auch mal wirklich respektable Ergebnisse erzielt hat. Aber ich sehe nicht Williams dabei, oben anzugreifen. Alpine auch nicht. Also es ist für Sainz, finde ich, schon ein bisschen ein Rückschlag, dass er nur noch die Wahl zwischen solchen Teams hat. Aber wenn man die Leistung von ihm betrachtet, muss er ja in der Formel 1 bleiben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich halte Alpine tatsächlich nicht für unrealistisch bei ihm. Allerdings ist die Frage, was passiert mit Pierre Gasly, wenn der bleibt, ist ja nur noch ein Cockpit frei bei Alpine. Und da könnte auch, man mag es kaum glauben, aber es gibt wirklich diese Spekulation wieder, ein Mick Schumacher im Cockpit sitzen.
Genau, ja. Der testet jetzt den Alpine bei einer Testfahrt. Und das war im Prinzip, man will jetzt natürlich nicht sich zu viele Hoffnungen machen, aber letztes Jahr ist genau durch dieses Szenario Danny Ricciardo wieder ins Cockpit gekommen. Hat bei der Testfahrt absolut überzeugt. Und da war es schon während der Saison, weil da Nyck de Vries ein bisschen schneller abgesägt werden musste. Sehe ich bei einem Esteban Ocon jetzt nicht, dass man da jetzt in der Saison ihn cutten muss. Klar, man hat jetzt gesagt, wir trennen uns am Ende der Saison von ihm. Das ist fest, aber von der Leistung her kann er die Saison schon auch fertig fahren. Da besteht jetzt kein Need, ihn jetzt schon rauszuschmeißen. Aber trotzdem kann man jetzt mit einer Testfahrt, bei der man überzeugt, natürlich ein sehr, sehr gutes Bewerbungsschreiben für die nächste Saison abgeben.
Ich glaube noch Jack Doohan nimmt teil, ne?
Genau, der ist ja der offiziell gelistete Reservefahrer von denen.
Ich meine, für den geht es ja auch um viel. Möglicherweise auch die letzte Chance auf dem Formel-1-Cockpit, weil ja auch einige Talente wieder nachkommen. Und ja, also, ich sag mal so, also scheinbar macht Mick ja ganz gute Arbeit bei Alpine. Auf der Langstrecke auch war jetzt, glaube ich, auch, bis auf jetzt, wo sie die Motorschäden hatten, der Beste vom Team, vom sportlichen Abschneiden. Und ist da jetzt auch nicht seine Paradedisziplin. Die Langstrecke, das ist ja auch ein bisschen Eingewöhnungszeit, sag ich mal. Und
ja, klar.
Also, ja, wenn er jetzt die Möglichkeit hat, da zu testen und überzeugt, so bringt man sich eben wieder in die Gerüchteküche. Und also, ich würde ihm da schon eine Chance einräumen, aber steht und fällt vieles, glaube ich, auch mit Pierre Gasly, ob der dann bleibt am Ende. Weil ich glaube, wenn ich die Wahl zwischen einem Mick Schumacher und einem Carlos Sainz hätte, würde ich dann schon eher auf einen Carlos Sainz setzen.
Ja, bei aller Sympathie für Mick ist es, ihn da über Carlos Sainz zu wählen, nicht vertretbar. Das kannst du auch vor dem Vorstand oder allem, was da dran hängt, kriegst du das nicht gerechtfertigt. Aber mal sehen. Also können gespannt sein. Das ist auf jeden Fall, sage ich mal, jetzt mehr Hoffnung als noch am Anfang des Jahres, dass Mick da vielleicht doch irgendwie in die Formel 1 zurückkommt. Und man muss ja vielleicht auch sagen, dass es ja jetzt nicht, ich sag mal, das Kapitel Mick Schumacher war ja jetzt nicht so wie, blöd gesagt, bei einem Nyck de Vries, der ja von seinem Teamkollegen in Grund und Boden gefahren wurde und dann halt, dass da klar war, dass der keine Chance mehr verdient hat. Bei Mick war ja immer so dieses Ding, das hat mit Haas nicht gepasst. Er hat aber schon ja sein Talent gezeigt, gerade wenn man so den Vergleich zu Mazepin über die zwei Saisons waren das ja, sieht. Und
also ja. Mazepin war die erste, zweite war ja gegen Magnussen.
Ach so, ja, genau.
Aber wo in der zweiten Saisonhälfte eigentlich auch sehr passable Leistungen gezeigt hat. Sein Problem waren so ein bisschen die Crashes, ne?
Genau, richtig. Also es ist, ja, also ich sag mal so, es ist jetzt, man kann es schon rechtfertigen, ihm noch eine Chance in der Formel 1 zu geben, wenn sich da irgendwo was ergibt. Aber ja, die Chance ist da, er muss bei der Testfahrt überzeugen, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und hoffen wir das Beste, würde ich sagen.
Es ist halt auch immer noch der Name Schumacher, ne? Und ich glaube, das macht auch einiges aus, vielleicht auch was Sponsoren betrifft.
Ja.
Ja, na, da hätte Alpine hier, was weiß ich, Zinedine Zidane, Mick Schumacher, also all die großen Namen des Sports. unter ihren Fittichen. Und ja, generell muss man sagen, der Fahrermarkt ist aktuell interessant wie lange nicht mehr. Und das noch vor der Silly Season. Wir haben ja da auch noch Namen wie den Liam Lawson beispielsweise.
Ja,
der ja wohl zugesichert bekommen hat, wenn er bei Red Bull bzw. Racing Point nicht unterkommt, dass er das Team über eine Klausel verlassen darf. Und
du meinst V-Carb, nicht Racing Point.
Habe ich Racing Point gesagt?
Ja, genau. Ich glaube, ich habe Red Bull und Racing Point verstanden.
Oh nein, also,
die V-Carbs oder Racing
Bulls. Ich wollte noch den alten Namen Racing Bull sagen.
Ah, okay. Ja.
Da machen wir es wie Ralf Schumacher und sagen Toro Rosso. jedenfalls, ja, also ich sag mal so, Liam Lawson hat letztes Jahr überzeugt, als er Ricardo vertreten hat bei dessen Verletzung. Und wenn der auf dem Markt ist, meiner Meinung nach, muss der ein Cockpit kriegen.
Ja, und wir haben ja auch Teams, wenn ich jetzt mal überlege, Nico Hülkenberg bleibt ja nicht bei Haas. Da ist ein zweites Cockpit frei. Klar, Olli Bearman ist da auch ein heißer Kandidat im Gespräch.
Richtig.
Aber
das ist für mich eigentlich eine sichere Sache.
Ja, eigentlich schon, ne? Der hat nämlich auch überzeugt. Aber es sind so viele Sachen, genau, bei einem Pierre Gasly weiß man nicht, ob der bleibt. Die V-Carbs haben ja auch noch nichts bestätigt, oder? Bin ich jetzt falsch?
Tsunoda für nichts.
Doch, doch, Tsunoda, richtig, aber genau, aber Ricardo noch nicht, meine ich. Wer weiß, so, also der steht jetzt natürlich auch ein bisschen unter Druck. Dann haben...
Auch nicht ganz uninteressant für Alpine, für eine Rückkehr.
Ne? Ja.
Aber da ist Gasly dann auch so das Zünglein an der Waage.
Ja, genau. Dann haben wir bei Kick Sauber ja bis jetzt auch nur Nico Hülkenberg bestätigt. Mhm. Auch in Bottas und Zhou Guanyu sind da noch nicht fest. Also da ist auch noch ein Cockpit quasi offen. Bei Williams, wenn Carlos Sainz jetzt nicht in den Williams gehen würde, ist bis jetzt nur Alex Albon. Und lehne ich mich weit aus dem Fenster, sage ich jetzt mal, Logan Sargeant wird da den Platz räumen müssen.
Ja, gehe ich auf. Also das ist ja, ja.
Ja. Genau, und offiziell natürlich auch Mercedes noch keinen zweiten Fahrer.
Mhm.
Ja, also da gibt's noch einiges, wo man unterkommen könnte.
Und Mercedes mag ist ein gutes Stichwort, denn da ist ja noch der Name Kimi Antonelli auf dem Markt und viele gehen auch von aus oder spekulieren, dass er schon 2025 im Cockpit sitzen könnte. Und jetzt war es ja vor kurzem so, dass die Regelung der FIA für das Alter der Superlizenz auf 17 Jahre runtergesetzt wurde. Viele haben natürlich spekuliert aufgrund von Antonelli und Mercedes. Jetzt gibt es allerdings neue Gerüchte darüber, dass das Ganze von Red Bull kam, denn ihr ja, eher Red Bull Junior Arvid Lindblad aus der Formel 3, der auch im August 17 wird, soll wohl möglichst schnell an die Formel 1 oder zumindest an Trainingssessions rangetastet werden. Und ja, es ist ja immer so dieses Streben danach, wer holt den nächsten Max Verstappen? Mercedes hatten nicht bekommen damals, vielleicht wollen die irgendwann, wer weiß, vielleicht fährt Verstappen mal bei Mercedes, aber bei Red Bull wird ja dann auch mal ein Platz frei, spätestens wenn Perez angeht. Und den sehe ich jetzt auch noch nicht die nächsten 2 Jahre da fahren. Ja, also, stimmt. Und warum da nicht einen ganz Jungen da reinsetzen neben den Verstappen?
Ja, es ist so ein bisschen dieses...
Aber dann ist wieder Liam Lawson so der Punkt, ja, wo ich mir denke, ja Mann, dann gib dem doch eine Chance.
Ja, es sind einfach zu wenige Cockpits für zu viele gute Fahrer, finde ich.
Es wird Zeit, dass Andretti da reinkommt.
Ja, eigentlich schon, ne? Also das ist wirklich, ja, es ist wirklich irgendwie schade um viele Fahrer, aber ja, im Endeffekt ist es halt so, es sind die 20 besten Fahrer der Welt und da wird es halt irgendwie eng. Und ja, muss man schauen. Und das, sag ich jetzt mal, Modell Max Verstappen, Formel 2 übersprungen, möglichst früh in die Formel 1, da viel und schnell Erfahrung sammeln, scheint aufzugehen. Und ja, deswegen ist ja jetzt bei vielen das Bestreben, tatsächlich die jungen Fahrer schon möglichst früh da ranzuholen. Und ich finde es persönlich ganz gut eigentlich, dass man nicht immer an so ja, etablierten Namen festhält, sage ich jetzt mal. So ein bisschen jüngeres, neues Feld. Jeder will ja irgendwie neuere Fahrer sehen. Und ja, ich glaube, einige, also ja, es ist dann so ins kalte Wasser werfen und nicht jeder fängt dann perfekt an zu schwimmen, sage ich mal. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dann alle so einschlagen, wie man jetzt vermutet oder sich erhofft. Ne? Ja, also sicherlich. Ich meine, auch ein Olli Bearman, klar, der ist sehr gehypt und ich glaube auch, dass das ein sehr guter Fahrer ist, aber der hat halt ein Rennen gefahren, ne? Da gehört was dazu, um dieses eine Rennen so abzuliefern, wie er gemacht hat. Aber es ist halt trotzdem ein Rennen. Ne? Nick de Vries hat in diesem einen Rennen ein Monster damals auch abgeliefert und dann auf eine halbe Saison nichts zusammenbekommen.
Das stimmt. Ja. Und ja. Olli Bearman hatte auch eine interessante Aussage getroffen. Der ist ja aktuell in der Fahrerwertung der Formel 2 niedriger als in der Formel 1 Fahrerwertung. Ja. Und er hat ja selber gesagt, dass die Formel 3 mehr der Formel 1 zum Fahrverhalten ähnelt und ihm der Formel 1 Bolide mehr zusagen würde als die Formel 2. Na? Und gut, wenn er dann ein paar Trainingssessions bekommt und ja, ich bin mir bei dem echt sicher, dass der im Haas landet.
Ja, ja gut, aber ich meine, andersrum, was soll er auch sagen? Ja. Soll er sagen, ja, gut, das stimmt, eine Formel 1
Rennen. Er muss ja auch ein bisschen Werbung muss ja machen so ein bisschen, oder genau, sag ich mal.
Das ist quasi ja das Einzige, genau, das Einzige, was er da sagen kann. Er kann ja nicht sagen, das eine Formel-1-Rennen, das war ein bisschen Glück, da habe ich ein bisschen überperformt, aber eigentlich bin ich nicht so gut, seht ihr ja. Deswegen, er muss es ja quasi so werden, aber trotzdem will ich jetzt auch nicht sagen, dass er lügt. Das kann schon sein, wir saßen beide noch nicht in den Autos, ne? Wir können es am Ende nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall alles sehr spannend rund um Fahrermarkt. Da wird es die nächsten Wochen bestimmt weitere Entwicklung geben, denke ich mal.
Da fällt mir eine kleine Quizfrage ein, gerade spontan. Wenn ich sie richtig im Kopf habe, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber im aktuellen Fahrerfeld gibt es ja auch nicht nur Max Verstappen, der die Formel 2 übersprungen hat. Weißt du da noch jemanden?
Die Formel 2 übersprungen hat? Puh, da müsste ich jetzt überlegen. Ist ein eher älterer Fahrer jetzt gerade also oder ist schon einer der Jüngeren noch?
Relativ lang drin, wo viele sich fragen, warum er so relativ lang drin ist in der Formel 1, aber noch relativ jung.
Relativ lang drin,
aber. Und er fährt mit einem extrem erfahrenen Fahrer an der Seite.
Dann Lance Stroll.
Genau.
Ja, der hat ja auch übersprungen.
Gut, saß ja mit 18 schon im Williams,
stimmt,
ne?
Ja, stimmt. Der hat aber auch relativ jung schon in der Formel 1. Ja, hast recht, ja.
Ist auch krass, ja. Und da sieht man ja auch, es heißt nicht, gut, klar, da weiß man auch die Gründe, warum er in die Formel 1 kam, ne? Klar. Aber klar, wenn jemand die Formel 2 überspringt, direkt in die Formel 1, es heißt nicht immer, dass das nur das Top-Talent ist, ohne jetzt Roll die Klasse abzusprechen. Also er hat ja auch schon gezeigt, dass er auch gute Rennen fahren kann. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne?
Stimmt,
nur ja. Halt nicht dieses Top-Talent ist, was man hätte vermuten können. Und ja, ich würde sagen, mit der kleinen News zu Beginn rund um den Fahrermarkt sind wir erstmal durch.
Jo.
Und hören uns dann im nächsten Kapitel mit dem Qualifying.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor. Aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Willkommen in Kapitel 2 der heutigen Folge und dem Qualifying bzw. der Qualifying-Analyse vom Spanien Grand Prix. Und direkt wieder rein in Q1 und fangen wieder so an. Wie oft mit Logan Sargeant auf P20.
Ja.
Haben ja eben schon ein bisschen was zu ihm gesagt. Vermutlich seine letzte Saison. Und man muss allerdings ihm zugute halten, Alex Albon ist eben auch nur 19er geworden.
Ja, genau. Also der Williams wirklich. Alex Albon hat, glaube ich, gesagt, die haben einen Reality-Check bekommen. Mhm. Gerade weil Spanien ja eigentlich so diese Strecke ist, so ungefähr, wenn in Spanien das Auto ganz gut ist, dann ist es auf vielen anderen Strecken auch gut. Deswegen war Spanien ja lange auch die Teststrecke vor der Saison. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend, dass der Williams da auf 19 und 20 landet. Noch eine größere Überraschung eigentlich die V-Carbs auf 17 und 18 mit Tsunoda und Ricciardo.
Die waren mit einem neuen Update am Start, konnte das allerdings nicht vollständig benutzen und haben dann ein altes Heckflügelfabrikat nehmen müssen, was dann wahrscheinlich auch in der Zusammenstellung nicht so funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat. Na, und
kann man nur hoffen, dass das wirklich daran lag. So, ja. Und,
ich meine, man hatte jetzt auch nicht die große Zeit, ne, um da noch Abstimmungen zu machen.
Ja, also.
Also, das ist ein bisschen, kommt für die V-Carbs echt nicht jetzt gut, der Triple Header. Weil den Fahrern selbst mache ich da jetzt nicht den großen Vorwurf.
Nee, dass beide auch so nah beieinander sind, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich am Auto lag und nicht ein Fahrer einfach.
Deswegen mit Trainingssessions und so und allem weiteren waren die beiden eigentlich auf relativ gleichem Niveau. Von daher würde ich das hier in dem Fall wirklich mal aufs Auto schieben.
Ja, genau. Beim Williams ebenso. Magnussen auf 16, das ist irgendwie so die Position, wo er sich sowieso immer bewegt, finde ich.
Ja,
ist, glaube ich,
knapp an Q2 manchmal, aber ja, ist auch schon mal passiert, gerne, dass er ausscheidet. Und wenn man ihn mit Hülkenberg dann misst, da kommen wir ja später noch zu. Der ist dann noch in.
Wobei können wir direkt zukommen, ne? Wenn wir jetzt direkt zu Q2 wieder gehen. Hülkenberg auf 13, um das mal vorwegzunehmen, ist jetzt auch nicht so viel weiter vorne. Ne? Also es ist nicht so dieses, was er Hülkenberg ja sonst doch häufiger Gast im Q3. Da war er dann doch diesmal ein bisschen weiter von weg.
Kleinen Erfolg, finde ich, gab es für Kick Sauber zu verzeichnen mit Platz 12 und Guanyu Zhou auf 15, also Bottas auf 12 und starke Leistung.
Das könnte vielleicht sogar das beste Qualifying für die gewesen sein, oder? Oder zumindest seit sehr, sehr vielen Rennen.
Bin mir nicht ganz sicher. War nicht Joe mal auf einem 11. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber für beide ist das schon.
Auf jeden Fall eins der besseren Qualifyings diese Saison.
Beide in Q2. Das ist ein kleiner Erfolg für die Kick Sauber. Und das ist nicht das einzige Team, wo eine leicht positive Tendenz zu verzeichnen war. Muss man eben gucken, wie man das Wochenende jetzt zu bewerten hat. Ne? Aber die haben ihre Hausaufgaben weitestgehend gemacht. Und dann auch beide in Q2 ausgeschieden dann. Nicht in Q3 geschafft. Die beiden Aston Martin waren relativ langsam am Wochenende. Also
genau.
Da hat Alonso dann Stroll wieder geschlagen. Und
ja, aber sonst auch diese zwei Zehntel. Ne,
ansonsten so. Fiel Stroll jetzt auch die letzten Wochen schon gar nicht so viel ab gegenüber Alonso. Ne? Nee. Also das ist vollkommen okay. Und ja, Alonso halt unauffällig. Bisschen Pech natürlich. Knapp an Q3 vorbei. Dann kann man vielleicht nochmal eine Überraschung landen. Aber gut, ja. Ist jetzt nicht ganz so optimal. Haben ein bisschen einen Durchhänger.
Ja, stimmt. Also bei Aston Martin irgendwie so, nach der letzten Saison hat man sich da ja viel erhofft. Jetzt ist man da so ein bisschen, ja, so auf dem fünften Platz. Jetzt, wo Mercedes auch wieder stärker ist, es wird da nach vorne nicht viel gehen. Und jetzt muss man fast schon aufpassen, dass die Alpine einen dann doch nicht überholen, weil die jetzt ja gerade, ja, so ein bisschen aufsteigende Form haben. Können wir ja direkt zu kommen, Q3 nämlich. Um das vorwegzunehmen, bevor wir dann von hinten weiter durchgehen, Gasly auf 7, Ocon auf 9. Also das ist ja, also wenn man überlegt, wo die Saison angefangen haben.
Ja, das ist wirklich saustark.
Ja,
der Priatore-Effekt.
Ja, genau. Ja, also für Alpine wirklich. Im Rennen werden wir ja dann auch noch drüber reden, aber hat sich hier schon abgezeichnet. Stabiles Qualifying.
Und Pierre Gasly vor Sergio Perez.
Ja, genau. Das kommt auch noch dazu.
Der hier Achter wurde, allerdings wird die Grid-Strafe dann von 11 gestartet ist.
Mhm. Ja, stimmt. Die Grid-Strafe, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Siehst du, so Sachen sind mir dann bei dem ganzen Festival-Trubel drumherum sind mir dann gar nicht aufgefallen.
Aber trotzdem kein überragendes Ergebnis hier von Perez, ne? Also.
Nee, also absolut nicht.
Seit der Verlängerung aber auch. Hat er jetzt im Sack. Also irgendwie kommt da nichts mehr. Es wird langsamer wieder Zeit.
Da sieht man auch, dass der Red Bull halt auch nicht mehr das dominante Auto ist, weil das, was wir jetzt die letzten Rennen sehen, wenn man es überhaupt noch Dominanz nennen will, dann muss man das Max Verstappen-Dominanz und nicht Red Bull-Dominanz nennen. Wenn wir dann mal schauen, Piastri auch nur auf 10.
Hat keine gezeitete Runde gefahren, natürlich. Mhm. In Q3. Aber gut, auch eigener Fehler.
Ja. Mhm, genau, der hat ja zweimal einen Fehler gemacht, oder? Bin ich da jetzt falsch?
Ja, das kann sogar gut sein, der ersten. Ja. Dann bei der, einmal ist er früher an die Box dran, hat die Runde erst, glaube ich, gar nicht gefahren.
Ja, ja, also genau, und dann war er am Kiesbett, glaube ich, oder auf jeden Fall neben der Strecke. Und der hat auch gesagt in der Post-Race-Show, der hat irgendwie das ganze Wochenende hat er es nicht zusammenbekommen, hat er gesagt. Er hat gesagt, es ist halt einfach ein Wochenende. Er hat irgendwie die Balance im Auto nicht gefunden, es hat im Setup nicht hingehauen. Und er hat es nicht zusammengebracht. Er hat da gar nicht die Schuld beim Team gesucht oder sonst was. Ich meine, Lando Norris hat ja auch bewiesen, dass der McLaren da eins der schnellsten, vielleicht sogar das schnellste Auto am Wochenende war. Und hat Piastri auch ganz klar gesagt, das war fahrerisches Ding. Er hat das über das ganze Wochenende irgendwie nie so gefühlt, das Auto. Und ist dann aber ja auch fair, das zuzugeben. Ne? Es läuft halt nicht jedes Wochenende perfekt. Und er zeigt ja an vielen Wochenenden, dass er nah an Lando dran ist, ab und zu sogar vor ihm. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so das, wo man sieht, dass Lando schon der gestandenere Fahrer ist, sage ich mal. Der hat halt mehr so die Konstanz. So ein Lando schafft es immer, das Auto ins richtige Fenster zu bekommen, ist immer mehr oder weniger vorne dabei und ist nah am Maximum von dem, was das Auto leistet. Und so ein Oscar Piastri hat dann halt mal so ein Wochenende, wie es jetzt in Spanien ist. Es passiert ja auch selten bei ihm, deswegen würde ich es nicht überbewerten. Muss man aber schon, wie er selbst gesagt hat, muss er auf seine Kappe nehmen, dass das dieses Wochenende nicht lief.
Ja, dann kommen wir mal zu den etwas vorderen Plätzen auf Platz 5 und 6, der Doppelpack. Die beiden Ferraris mit Leclerc auf 5 und Carlos Sainz auf 6. Ich meine, nach dem wirklich unglücklichen Kanada-Wochenende ist das jetzt natürlich eine Steigerung. Aber trotzdem eigentlich nicht ganz das, was man will, was daran auch liegt, dass Mercedes so stark aufgeholt hat. Die jetzt so den Eindruck machen, die stoßen da mit vorne rein. Hamilton stark auf Platz 3, ganz knapp dahinter mit 2000stel Abstand nur, George Russell. Auch die die Ferrari auch nicht weit weg von Mercedes, muss man auch dazu sagen. Ne?
Ja, das war alles so knapp, ne? Also Leclerc und Sainz waren 5000stel auseinander, dann waren es von Leclerc zu Russell 300stel und dann von Russell zu Hamilton diese 2000stel, also das ist ja alles Haaresbreite.
Und
ja, aber umso geiler finde ich, wenn jetzt so Mercedes und Ferrari nahezu gleich auf ist, McLaren vorne mitmischt, Red Bull zumindest mit einem der Fahrer vorne am Start ist. Ja, also die Formel 1, wer hätte es gedacht am Anfang der Saison? Die Formel 1 wird spannend dieses Jahr.
Ja, wenn du jetzt so ein Verstappen nicht hättest im Red Bull.
Ja, das stimmt leider eigentlich für die Spannung.
Wahnsinnig spannend da vorne drin. Ja. Was aber auch für Perez dann wieder eine Art Niederlage ist.
Ja, ne? Also, das stimmt, ja.
Naja, gut. Ja. Kommen wir kurz zu Red Bull. Max Verstappen Zweiter muss sich knapp geschlagen geben. Nämlich Lando Norris, der die Pole holt in Spanien. Und ja, der hat Bock, ne? Der hat auch eigentlich Bock gehabt, seinen zweiten Karrieresieg in der Formel 1 zu holen. Was dann nicht ganz geklappt hat. Da kommen wir allerdings später noch zu. Und aber trotzdem, ja, Lando bestätigt einfach eine Topform und zeigt, dass der McLaren aktuell ja vielleicht sogar das beste Auto ist.
Ja, also laut seinen Aussagen, also er hat nach dem Rennen auch klar gesagt, sie waren das schnellste Auto auf der Strecke, sie hätten es gewinnen müssen, hat die Schuld da auch bei sich gesucht, auch bei Team und Strategie so, da hat einiges war nicht perfekt so, aber er sagt, der Sieg war möglich, sie hätten gewinnen müssen, das war ja gewinnbar, das Rennen. genauso wie Kanada ja auch, da war das mit dem Safety Car ein bisschen Pech. Aber ja, werden wir ja gleich in der Rennanalyse zukommen.
So sieht's aus. Und da wir die in ein komplettes Kapitel packen wollen, würde ich sagen, hören wir uns dann im nächsten mit der Rennanalyse und den Awards. Kapitel 3 der heutigen Folge und der Rennanalyse zum Spanien Grand Prix. Und direkt hier rein. Und ja, ich wollte jetzt so anfangen wie im Qualifying von hinten nach vorne, aber nein. Im Rennen machen wir das immer anders. Und deswegen kommen wir wieder zur alten Leier. Weil diese geht's ja. Ja, aber Max Verstappen holt das Ding in Spanien mal wieder denkbar knapp.
Ja, stimmt. Also es ist das Ergebnis ist wie so oft, aber der Weg dahin war dann doch irgendwie anders. Ne? Also hat die Pole nicht gehabt, war dann auch nach dem Start nicht vorne. Da hat es dann George Russell mit dem Start des Jahrhunderts gefühlt gemacht. Aber ja, Max und Red Bull keinen Fehler gemacht, würde ich sagen. Also er hat dann relativ schnell die Chance ergriffen, in den ersten Runden an Russell vorbeizugehen, auch mit einem sehr, sehr starken Manöver meiner Meinung nach. Das war quasi Max Verstappen Racing in a nutshell. Es war knapp, es war eng, es war nicht über die Stränge geschlagen, es war nicht zu riskant, aber es war halt trotzdem Manöver, das kann nicht jeder Fahrer machen. Wie man ja dann auch im Rennen gesehen hat, die Ferraris haben sich da berührt, Hamilton und Sainz haben sich da berührt. Aber Max Verstappen macht das knapp, eng. Und Russell spielt da auch gut mit, muss man sagen. Er lässt ihm genau gerade so viel Platz. Und ja, das war am Ende dann das Manöver zum Sieg, weil das war im Prinzip alles, was er auf der Strecke an Fighting leisten musste und dann hatte Red Bull die perfekte Strategie und auch wenn der McLaren am Ende dann das schnellere Auto auf der Strecke war, hatte Verstappen genug Vorsprung, um das dann doch noch nach Hause zu bringen.
Ich meine, das war ja auch immer Verstappens Stärke, dass er das am Ende so managt und zur Not eben nochmal ein paar PS dann mehr hat, um vielleicht nochmal den Vorsprung zu sichern. Aber ich habe aktuell auch so ein bisschen das Gefühl, so klar ist das nicht mehr. Also so die Möglichkeit hat Red Bull nicht. Es war auch kein Red Bull-Sieg, es war ein Verstappen-Sieg hier. Und was ich noch spannend fand, und da muss ich Norris hinzuziehen, am Start ja direkt wurde Max so leicht, sag ich mal, aufs Gras gedrückt.
Stimmt, ja.
Hat er natürlich auch ein bisschen Schwung verloren. Und durch dieses Duell dann Norris Verstappen, kann dann auch Russell da vorbei, ne, aber ja, wie er dann einfach Russell gepackt hat wieder, also war einfach klasse und absolut verdientes Ding hier und vielleicht muss man nochmal kurz über seinen Teamkollegen hier reden, klar von 11 gestartet durch die Gridstrafe, aber ist dann auch nur als 8er ins Ziel gekommen und das sogar, jetzt muss ich mal kurz rechnen, da ist ein Stopp zwischen ihm und Piastri auf 7.
Ja.
Ah, stimmt, da fällt mir ein, Perez sollte ja noch auf die schnellste Runde gehen. Man hat ihn ja am Ende noch auf Softs geschickt, hat er aber nicht gepackt.
Ja, auch so eine Sache. Wirft jetzt auch kein gutes Licht auf ihn, sag ich mal dann. War nicht Perez Wochenende, mal wieder, muss man sagen. Er war im Prinzip, ja, er hat, also die Alpines muss er schlagen in dem Red Bull und auch alle anderen Teams, die da jetzt so sind. Aston Martin waren im Wochenende auch nicht stark. Das heißt, er hat wirklich das absolute Minimum eigentlich nur geschafft, wenn man es jetzt mal so betrachtet, würde ich sogar behaupten. Weil er hat keins der Autos, die so in der Red Bull-Liga fahren, denn wie gesagt, Red Bull nicht mehr mit Abstand das beste Auto. Aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, die Ferraris, die Mercedes, die McLaren sind so weit weg, die kannst du in einem Red Bull nicht schlagen. Das ist ja auch Schwachsinn. Und Perez war von diesen, sag ich jetzt mal, von den vier schnellen Teams jetzt, war er der Letzte und schafft es dann auf den Softs auch noch nicht mal die schnellste Rennrunde rauszuholen. Ja, wirft kein gutes Licht auf ihn aktuell.
Da ist so ein bisschen die Energie raus bei ihm. Also ich hoffe natürlich für ihn, es geht nicht so weiter. Aber aktuell ist seine Vertragsverlängerung immer weniger plausibel.
Ja, muss man leider echt sagen.
Nur die finanziellen Gründe, ne? Er ist eben als Werbefigur auf dem mexikanischen Markt gerade, ne? Das macht schon viel aus, aber also muss ich ehrlich sagen, wenn Perez da auf Platz 8 rumfahren kann in einem Red Bull, dann guckt sich schon Lawson da mal um oder ein Tsunoda, die Chance dann nicht kriegen in der nächsten Saison. Also das ist jetzt nach aktuellem Stand auch nicht besser als das, was damals ein Gasly oder ein Albon gezeigt hat, die ja dann quasi raus sind und durch Perez ersetzt wurden.
Also ich würde sogar gerade bei Alex Albon würde ich sogar sagen, zumindest wenn man jetzt so die letzten Rennen von Perez betrachtet, würde ich einen Alex Albon in seiner Zeit im Red Bull sogar ein bisschen besser einschätzen.
Ja. Und Albon hat ja auch zwei gute Plätze verloren, dank Hamilton.
Ja, gut, stimmt, ja. Da habe ich immer noch Albträume von. Und man muss dazu auch sagen, in der Zeit, in der Albon im Red Bull war, war Max Verstappen auch nicht derjenige, der alle Rennen gewonnen hat. Ne? Das kommt noch dazu. Ne? Da war der
Red Albon Bull jetzt in den Red Bull oder den Red Bull auch von letzter Saison. Ich glaube nicht, dass dann Albon viel schlechter gewesen wäre.
Das ist auch das, was Alex Albon mal in einem Interview gesagt hat, was ich ganz interessant finde. Alex Albon ist jemand, der macht sich sehr viele Gedanken und analysiert seine Schwächen auch sehr gerne selbst, habe ich in vielen Interviews schon gesehen. Und er saß dann mal da und hat dann das mal so durchgerechnet, was so sein Abstand zu Max war und wodurch der kam. Also so Outlier, wie das Albon halt abgeschossen wurde, das mal rausgerechnet, weil da kannst du am Ende nichts für, das ist Glück oder Pech halt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das halt über die Rennen quasi den Durchschnitt bildest, dann war er schon von allen Teamkollegen am nächsten an Max Verstappen dran. Mhm. Nur es sah halt blöder aus bei ihm, weil Max Verstappen halt oft auch nur Dritter wurde oder nur knapp gewonnen hat, wenn er mal einen Sieg geholt hat. Und Alex Albon dann auf Platz 7 oder 8 halt schlecht aussieht. Aber jetzt gewinnt Max Verstappen die meisten Rennen und Perez ist jetzt zum Beispiel auf 8. Aber Albon hat dann auch gemeint, ja, die Daten hatte er dann und dann hat er sich aber, nachdem er sie hatte, aber auch gedacht, ja, was soll ich damit? Soll ich die jetzt den Teambossen vorlegen, um hier wieder reinzukommen, so ungefähr? Wusste dann auch nicht so, ja, schön diese Daten zu haben, kannst dann auch nichts mitmachen. Gut, aber Perez, momentan würde ich sagen, absolutes Formtief.
In den letzten drei Rennen, Perez 4 Punkte. Bei The Racing Bulls 8.
Ja, das sagt
sehr viel aus. Den Vergleich bringe ich immer ganz gerne an, aber ja, und liegt auch so ein bisschen, liegt ja nicht fern.
Ja, und in jedes Rennen, wo wir diesen Vergleich länger noch anbringen können, spricht ja wieder gegen Perez, ne? Also, er könnte ja was dafür tun, dass dieser Vergleich nicht mehr hinhaut. Aber,
ja, und auch ein Sainz wird sich da in den Arsch beißen, ne? Das wäre auch ein potenzielles Cockpit für ihn gewesen, aber gut. Naja, ich glaube, Perez wird noch oft Thema sein in die Saison. Und jetzt gehen wir mal wieder zu einer freudigen Sache, nämlich zum Zweitplatzierten. Ah, wobei, jetzt nicht so, wie es hätte sein können. Also, ja, genau. So viel Freude ist da jetzt auch nicht dabei. Lando auch top Rennen gefahren. Am Ende auch wirklich sehr, sehr gut aufgeholt, gute Pace gehabt. Am Start dieses kleine Techtelmechtel da mit Verstappen, wo er ihn aufs Gras drückt, gab es keine Strafe oder so. War auch noch im Rahmen das Ganze. Und waren beide dadurch ein bisschen überrascht durch Russell. Und ja, ich weiß nicht, also irgendwie, man hat so ein bisschen die Strategie bei McLaren verkackt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, man ist immer später gestoppt als Red Bull. Vielleicht mal durch einen Undercut hätte es man vielleicht versuchen können, aber gut, wenn der erste Stopp dann schon später ist, dann machst du ja noch einen kürzeren Stint beim nächsten Stopp und da hat man sich so ein bisschen verspekuliert. Andererseits, genau, man ist auch nur 2,2 Sekunden am Ende dahinter, also hätte ja auch klappen können. Ne?
Ja, genau, aber wie wäre es halt gewesen, wenn man es anders gemacht hätte, ne? Das ist ja die Frage. Es ist, also rückwirkend ist natürlich immer leicht zu sagen, aber auch so wie Lando im Interview klang, die Strategie war nicht optimal. Die Red Bull hatte man natürlich auch wieder bei Red Bull, muss man auch noch dazu sagen. Boxenstopp 1,92 Sekunden.
Stimmt.
Boxenstopp. Deswegen, also da lief auch alles rund bei McLaren.
Ja, die hatten einmal einen Dreierstopp und der zweite bei Max war eine 2,9, ne? Also auch durchaus etwas, wo man hätte profitieren können bei McLaren.
Genau.
Aber hat man ja dann selber nicht auf die Kette bekommen, leider.
Genau, das ist dann so eine Sache, ne? Also das sind auch so Sachen, die vergisst man irgendwie dann schnell mal. Also Boxenstopps können echt ausschlaggebend sein. Gerade wenn ich mir jetzt angucke, 2,2 Sekunden war ja am Ende des Rennens dahinter. Und es ist halt so, du musst ja, wenn du im DRS-Fenster bist, ist es eine ganz andere Welt. Mhm. Das heißt, ihm hat 1,2 Sekunden gefehlt, um mehr oder weniger in Schlagdistanz zu sein, weil durch das DRS kommt man ja dann nochmal viel schneller ran und 1,2 Sekunden, wenn der eine 3, irgendwas Boxenstopp ein 1,9er gewesen wäre, wäre es genau das gewesen. Hätte Lando 1-2 Runden am Ende des Rennens im DRS-Fenster sein können, wer weiß, Spanien nicht leicht zu überholen, klar, ne, muss man immer alles nochmal sehen. Hinten dran fahren ist eine Sache, überholen eine andere. Aber sobald du jemandem hinten am Heck hängst, kann alles passieren. Schade. Aber im Endeffekt hat Lando auch durch den nicht optimalen Start auch quasi selbst ein bisschen Schuld dran, sage ich jetzt mal. Er hatte die Pole, er hatte die beste Ausgangsposition für den Start. Der war nicht optimal, dann war er auf 3. Ein bisschen schade. Wenn irgendwas bei McLaren, wenn der Start besser gewesen wäre, wenn die Boxenstopps besser gewesen wären, wenn die Strategie besser gewesen wäre, einer der Faktoren hätte vielleicht gereicht für einen Sieg. War dann nicht so. Red Bull hat alles perfekt gemacht. Von daher, muss man sich da geschlagen geben. Ja.
Weil ich jetzt zu Spanien nochmal sagen muss, ich finde, es gab durchaus einige schöne Überholmanöver und auch an verschiedenen Stellen. Da hat sie doch Potenzial, die Strecke. Auch wenn gerade die Mercedes, die dann auch neben der Ideallinie in den langgezogenen Kurven sehr stark waren, da sind schon schöne Manöver entstanden, auch mit Norris zusammen, da Russell gegen Norris. Mhm. Und zu Russell kommen wir ja noch. Wir müssen noch kurz über den zweiten McLaren reden, Oscar Piastri, der auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist. Klar, bisschen Probleme gehabt hatte, hast du ja erwähnt, was er im Interview gesagt hat. Aber dafür, Platz 7 ist okay.
Ja, also ich glaube auch, wenn du sagst, du kriegst das ganze Wochenende die Performance nicht aus dem Auto raus und findest dein Setup nicht und hast dann trotzdem Platz 7, sogar am Ende noch knapp hinter Carlos Sainz, kann man so nehmen. Wenn das eins deiner schlechtesten Wochenenden ist, sage ich, ist okay, Platz 7 im McLaren. Unauffälliges Rennen auch von ihm, ne? Der war, glaube ich, in wenig verwickelt.
Ja, stimmt. Was ja auch nicht immer so schlecht ist.
Genau, also wirklich, er hat dann, ja, wie gesagt, wenn du dann auch das Setup nicht genau findest, mit dem Auto nicht ganz so zufrieden bist, dann bist du vielleicht auch froh, dass du nicht ständig in Zweikämpfe verwickelt bist und in irgendwelcher Dirty Air fahren musst, was es nur noch schwieriger macht. Von daher, abhaken, weitermachen, nächstes Wochenende wird besser, bin ich mir sicher. Und ja, okayes Wochenende, ja, sage ich mal. Vielleicht leicht unterdurchschnittlich.
Ja, kommen wir jetzt zu den beiden Mercedes. Lewis Hamilton mit dem ersten Podium in dieser Saison. Erfolgserlebnis für den bald nicht mehr Mercedes-Pilot, aber hat hier nochmal gezeigt, was er drauf hat, wirklich starkes Rennen. Am Ende ein sehr, sehr cooles Duell mit Russell, wo er dann noch vorbeigeht und dann auch wirklich mal seinen Teamkollegen schlagen wollte. Ja. Sein Teamkollege Russell aber auch ein sehr gutes Rennen gefahren, also da kann ich jetzt auch nichts kritisieren. Im Gegenteil, auch teilweise sehr gutes Verhalten in den Zweikämpfen.
Ja, ja.
Und muss man wirklich vor beiden den Hut ziehen, auch wieder vor Mercedes den Hut ziehen über die Entwicklung. Ist schön einfach, dass es wieder ein weiteres Team vorne reinstößt. Und
ja,
bleibt abzuwarten natürlich, wie es auf anderen Strecken läuft. Aber klar, Spanien, guter Gradmesser.
Ja, und Kanada war auch schon gut. Ja. Deswegen, wir hatten ja bei Kanada noch so die Befürchtung, ja, vielleicht war das jetzt nur da so.
Gerade bei den Mischbedingungen, ne? Und jetzt hatte man
aber
wieder ein Trockenrennen und hat hier auch die PS auf die Straße gebracht. Also, ja, starkes Ding hier von Mercedes. Mhm. Und ja, ich habe es eben ja schon gesagt, Russell, dieses schöne Duell da mit Norris, wo er dann außen McRib hat, neben der Ideallinie, also das war einfach schön anzusehen. Also endlich haben die Upgrades auch mal gefruchtet. Das war ja bei Mercedes wirklich in den letzten 2-3 Jahren überhaupt nicht so. Man hat ja oft auch Updates gebracht, die eine völlige Fehlentwicklung waren. Lange an diesen No-Side-Pods festgehalten. Ne? Mhm. Aber ja, jetzt so langsam findet man doch eine Linie. Und ja, 2025 noch, könnte richtig geil werden.
Ja.
Wenn so viele Teams auf so einem hohen Niveau sind.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, wo die Saison dieses Jahr noch hingeht. Also,
ja, auf jeden Fall, ja.
Deswegen, wenn Red Bull weiter an Boden verliert, ich meine, aktuell gewinnt Max Verstappen aufgrund von seinem Skill noch ganz knapp, aber lass da mal noch ein Update von McLaren kommen, dann sieht die Sache anders aus. Und es ist jetzt noch nicht, es ist ja nicht so, dass wir schon irgendwie 3/4 der Saison rum haben und es ist alles schon entschieden. Das ist rein theoretisch noch alles sehr offen. Von daher, ja, also ich bin sehr gespannt. Russell auch, ich hatte es eben schon angeschnitten, mit einem fantastischen Start. Von 4 auf 1 außenrum, also wirklich sehr, sehr starkes Ding. Und ja, cool, dass Mercedes da vorne jetzt wieder mitmischt. Ja, wir haben im Prinzip 4 Spitzenteams aktuell. Mhm. Und ja, kommen wir mal zum nächsten, zum 4. Spitzenteam, was wir hier besprechen, Ferrari mit Leclerc, auch nicht weit hinter Russell am Ende gewesen.
Ja, das war alles sehr eng. Sainz war jetzt auch nicht so weit weg, sag ich mal so, aber trotzdem auch auf einem okay Niveau. Nach dem Rennen in Kanada, natürlich jetzt wieder ein Erfolgserlebnis für Ferrari, aber ist trotzdem gefühlt zu wenig.
Ja.
Gerade auch, was an Mercedes liegt, ne, dass die jetzt die Ferrari überholt haben.
Ja, das ist es so. Ein 5., 6. Platz muss für Ferrari zu wenig sein. Ich meine, sie sind 2. in der Konstrukteurswertung noch. Sie haben halt den Vorteil, dass bei Mercedes am Anfang der Saison nichts lief. Also da sind noch fast 120 Punkte dazwischen, zwischen den beiden. Aber ja, McLaren kommt näher. Ich schaue gerade mal. 270 Punkte hat Ferrari, 237 hat McLaren, dann Mercedes mit 151. Red Bull führt das Ganze mit 330 an. Ja, ist alles noch nicht entschieden da. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Leclerc auch mit einem relativ starken Wochenende. Carlos Sainz nicht ganz so, hatte da so ein bisschen das Nachsehen. Würde ich aber jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Wochenende per se war.
Nee, ach, das
aber,
ist vollkommen okay. Ja.
Aber wenn man bedenkt, dass er am Anfang der Saison doch Leclerc des Häufigeren geschlagen hat, war jetzt die letzten Wochenenden wieder ja, die alt, das alte Kräfteverhältnis hergestellt, sage ich mal, dass Leclerc so den Ticken besser ist, ja, dann doch noch.
Ja, so im Großen und Ganzen. Ich sehe es auf einem relativ ähnlichen Niveau, aber klar, Leclerc ist noch der jüngere Fahrer. Irgendwann kommt da der Punkt, ne, wo er dann. Aber er bleibt ja auch im Ferrari, ne? Und schauen wir mal, was dann nächstes Jahr mit Hamilton zusammen passiert. Und ja,
jetzt. Ja, die waren sich auch, wenn man nochmal darf, die waren sich auch bei ein paar Sachen da schon wieder nicht ganz so einig beim Fighten und.
Ja, es gab ja auch diese Berührung leicht, wo dann Sainz auch über diese Auslaufzone fährt. Vorne bleibt erst. Leclerc hat sich dann am Boxenfunk auch beschwert, dass er ihn vorbeilassen soll. Auch vorher weil Sainz langsamer war für ihn und.
Man merkt schon, dass da Carlos Sainz jetzt, der ist Ende der Saison raus, der hat da quasi nichts zu verlieren, was Teamorder angeht. Ja, da ist schon ein bisschen Feuer drin, das merkt man schon. Aber noch ist es, ich sage mal, noch ist es nicht übergekocht, aber es brodelt schon.
Ja, wer weiß, was in Monza passiert, ne?
Ja, so Sachen, wenn es sich überhaupt noch so lang zieht.
Ja, unmöglich. Ja, jetzt schaue ich gerade mal, wir gehen hier raus aus den Top 8, haben die Top-Teams durch und ja, kommen jetzt zu einer eigentlich faustdicken Überraschung wieder mit Doppelpunkten, wie schon in Kanada und auch in der gleichen Reihenfolge mit Gasly auf 9 und Ocon auf 10.
Ja, also wirklich, Alpine absolut im Aufwind, starke Sache und das ist die Top. Ja, wir haben es eben schon gesagt, wir haben aktuell 4 Top-Teams so, die sind nicht in Reichweite von Alpine und ja, unter dem Gesichtspunkt das absolute Maximum geholt vom Team. So, also wirklich starkes Ding, sowohl von den Fahrern als auch vom Team. Das Auto scheint jetzt zu funktionieren. Ja, und gerade wenn es in Spanien funktioniert hat, gibt das ja auch Hoffnung für den Rest der Saison.
Ja, man ist gerade auch an Haas in der Konstrukteurswertung vorbeigezogen und ist ja auch finanziell ein großer Aspekt. Klar, die Racing Bulls haben jetzt noch 20 Punkte mehr als Alpine. Aber gut, jetzt die Entwicklung aktuell bei den Bulls nicht so stark wie die letzte Entwicklung bei Alpine. Wobei das vor dem Wochenende jetzt auch gut war noch bei den Racing Bulls, darf man jetzt nicht vergessen. Ne? Aber klar, Alpine kann man jetzt wirklich nur mal positiv herausheben, gute Entwicklung genommen. Und aber auch Gasly wieder den Tacken besser als Ocon.
Ja, das stimmt, ja. Das ist so. Ja, am Ende ist es vielleicht auch so, dieses Ding, Ocon, die wissen, dass sie sich von Ocon trennen werden. Da kriegt im Zweifel Gasly dann die bisschen bessere Strategie auch, eventuell. Ja, aber doch, er überzeugt auch ein bisschen mehr. War ja auch im Qualifying schon der schnellere von beiden. Von daher, ja, der aktuell so ein bisschen in besserer Form.
Ja, und kommen wir jetzt zu den beiden Haas. Und ja, Nico Hülkenberg war oftmals sehr schnell in dieser Saison. Hier war er sehr schnell in der Boxengasse, hat sich dadurch eine 5-Sekunden-Strafe eingeholt. Gut, wenn man die jetzt draufrechnet, wäre trotzdem hinter Ocon gelandet, aber wesentlich knapper. Ja, ist ärgerlich, Platz 11, trotzdem noch ein gutes Ergebnis.
Ich denke auch.
Und ja, gerade wenn die Alpinen mal so ein gutes Wochenende haben, da bleibt halt auch nicht mehr viel an Plätzen, gerade wenn auch keiner ausscheidet im Rennen.
Genau, das ist auch das Ding. Man muss ja dazu sagen, es ist niemand ausgeschieden. Wenn da auch nur einer in den Top Ten mal ausgeschieden wäre, was ja eigentlich leicht mal passieren kann, dann wären das Punkte gewesen. Und das ist so dieses, wo Haas halt schon auch immer noch so ein bisschen drauf hoffen muss. Da aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren, ist oft schwer. Auch wenn wir jetzt mit den Top 4 Teams quasi immer 2 Plätze haben, wo dann das Best of the Rest Team ist. Aston Martin ist das im Normalfall. Die sind ja gerade am Schwächeln. Ja, jetzt war es Alpine. Ja, trotzdem von Hülkenberg starkes Rennen. Magnussen wiederum. Ja.
Eher dürftig.
Ja, würde ich jetzt dürftig beschreiben, es ganz gut, ja.
Ja, gut, aber Magnussen halt immer noch mit angezogener Handbremse. Vermutlich bis zum Rest der Saison, da er sich keine Strafpunkte mehr erlauben kann. Irgendwie merkt man das ein bisschen bei ihm.
Ja, aber das kann ja auch jetzt nicht die Lösung dafür sein, ne? Du kannst ja jetzt. Und er hatte, was hatte er? Er hatte einen Fehlstart, ne? Oder es war Investigation wegen einem Fehlstart.
Ah, okay, das habe ich gar nicht genau mitbekommen. Aber Strafe hat er nicht bekommen.
Okay. Ja, das war.
Na gut,
also
wenn du
das
da
auch.
vielleicht dann auch nicht richtig wegkommst oder so, fällst dann zurück. Stimmt, der war ziemlich weit hinten dann. Und ja, klar, dann hängst du auch im Feld. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Das will man ihm dann auch
Ja.
nicht groß angreifen, ne? Aber in dem Sinne eine eher enttäuschende Vorstellung hier von Magnussen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt aktuell keine Empfehlung vielleicht für einen neuen Vertrag, ne? Ist ja auch
Nee.
noch so ein Punkt, der den Fahrermarkt beeinflussen könnte.
Ja, stimmt.
Und jetzt gehen wir nochmal durch. Genau, du hast es eben erwähnt, dass die gerne mal Punkte abstauben. Heute, diesmal war es nicht so der Fall. Die Aston Martins mit Fernando auf 12 und Lance auf 14, ja, haben das ganze Wochenende nicht den Speed gefunden. Und da war halt auch am Ende nicht mehr drin.
Nee, also da hat das Auto nicht mehr hergegeben. Ich glaube, wenn Fernando Alonso nur Zwölfter wird in seinem Heim-Grand Prix, dann sagt das schon einiges aus. Wobei er letztes Jahr war doch, letztes Jahr doch auch Stroll Alonso in Spanien sogar geschlagen, ne? Das
Stimmt, ja.
scheint ihm tatsächlich irgendwie auch nicht so zu liegen. Gut, diesmal, wie gesagt, ich will da jetzt nicht den Fahrern die Schuld geben, man hat es im Qualifying schon gemerkt, dass die Fahrer auch beide relativ nah beieinander waren. Zeigt ja dann auch so, dass nicht ein Fahrer irgendwie verkackt hat. Ja, auch relativ unspektakulär, oder? Die Aston Martin. Hätte ich jetzt nichts, was ich sonst noch quasi zu denen sagen würde, außer dass ich hoffe, dass sie die nächsten Rennen dann doch irgendwie mit Updates oder so sich wieder ein bisschen
Ja,
rankämpfen.
hoffe ich auch. Ja.
Ja.
Und ja, dann kommen wir mal direkt zum nächsten Team. Den Kick Sauern hier mit Platz 13, Guangzhou Zhou, was auf den ersten Blick ein wirklich ordentliches Ergebnis ist.
Ja,
Schlägt auch den
würde ich auch sagen.
Teamkollegen Valtteri Bottas. Und ja, Bottas muss sich auch so ein bisschen umgucken. Wobei zuletzt hatte ich ihn ja mal gelobt. Und bei denen ist auch so ein bisschen abwechselnd, wer mal wen schlägt. Also ich sehe das da auch gar nicht so
Genau.
eng. Aber auch, ja, Kick Sauber gibt es auch nicht so viel zu sagen. Ne?
Nee. Ja, Bottas ging es im Rennen halt eher rückwärts und Joe eher vorwärts. Sie
Ja.
sind ja genau andersrum ins Rennen gegangen.
Ich glaube, Bottas hatte auch eine wilde Strategie wieder, wo er so kurz auf den
Ja.
Harz war oder so, ein Stopp mehr. Also da hat man sich dann auch wieder ein bisschen verspekuliert und ja. Gut,
Ja,
das
gut,
ist.
aber
Aber du
wenn
musst ja auch was
man
anderes machen, wenn du hinten bist.
genau,
Das hatten wir auch schon mal
wir hatten es
gesagt.
ja in Kanada gesagt sogar, von daher, ob du jetzt am Ende 12. oder 16. bist, ist ja dann nicht so das Entscheidende. Ja, aber Bottas und Joe, das wird ein spannendes Ding, denn de facto gibt es nur noch ein Cockpit in diesem Team für
Oh,
nächstes Jahr, ne?
stimmt, ja.
Ja, Nico Hülkenberg hat das andere. Das heißt, das ist so dieses, ja, die sind ungefähr gleich gut. Ja, mal gucken. Ja, für einen werden sie sich entscheiden müssen, früher oder später jetzt diese Saison. Und aktuell würde ich nicht gerne die Entscheidung treffen, denn ich sehe die ganz schön gleich auf eigentlich. Ich würde sagen,
Ja.
vielleicht leichter Vorteil Bottas, dafür ist Joe halt der jüngere Fahrer. Also, boah, die Entscheidung würde ich echt ungern fällen müssen, welchen man davon
Also
behält.
ich sag mal so von Charakteren her hätte ich Hülkenberg Bottas schon richtig geil
Ja,
gefunden.
das stimmt,
Ist ja
ja.
noch
Das,
möglich.
also,
Das wäre.
ja, genau. Also, aber ja, ich glaube, für die beiden geht es um viel. Also, also jetzt nicht Punkte und saisonmäßig, Fahrer- oder Konstrukteurswertungmäßig, glaube ich, ist da
Ja.
ja, tote Hose. Aber
Ja, die haben
ja,
nicht den
also.
Punktedruck, ne? Aber den Druck, in der Formel 1 bleiben zu dürfen.
Genau, richtig. Und da bin ich mal gespannt, was da so die nächsten Wochen kommt, weil irgendwann wird eine Entscheidung fallen müssen. Ja.
Ja, wo auch noch eine
Gut.
Entscheidung fallen muss, ist bei den V-Cups. Jetzt will ich es auch mal sagen. Ja, Ricardo noch ohne Vertrag. Hier jetzt im Rennen 15. hat am Ende noch ein paar schöne Manöver gemacht. Ist an Magnussen und Bottas vorbeigezogen. Hat dann ganz gutes Reifenmanagement bewiesen. Und ja, gut, Yuki hatte auch noch eine 5-Sekunden-Strafe wegen hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse. Der hatte, glaube ich, zwischendurch ziemliche Reifenprobleme, weshalb man da dann auch noch einen Stopp am Ende gemacht hat, ihn auf die Softs geschickt hat. Ja, wir haben es ja schon im Qualifying gesagt, was mit dem Update, dann dem alten Heckspoiler, den er benutzen wurde, musste, das Zusammenspiel hat einfach da nicht gestimmt und ich sehe das jetzt noch nicht so eng, es war jetzt mal ein schwaches Rennen, weil zuletzt waren sie ja beide sogar stark auf einem ähnlichen Niveau,
Ja,
ne?
stimmt.
Und ja, muss man einfach schauen. Ich hoffe halt wirklich, dass jetzt Österreich kommt und was ist danach?
Silverstone.
Silverstone.
Ja.
Ja, wäre schon gut, wenn sie das noch irgendwie hinkriegen, ne? Mit dem Update jetzt in der kurzen Zeit.
Ja. Ja. Mal sehen, wie das so. Also ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, aber. Ja, an sich, Ricardo hat auch gesagt, dass er im Interview so an sich mit seinem Rennen, so nach dem Motto, er fand es nicht schlecht, weil er ja jetzt fahrerisch eigentlich ein ganz gutes Rennen hatte, dann aber auch so dieses, ja, aber irgendwie kann ich jetzt auch nicht mit einem 15. Platz sagen, ich bin zufrieden, ja. Was ich natürlich auch verstehen kann. Und ja, deswegen, ja, irgendwie blöd. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, wo ein anderes Team, wo ich auch sagen muss, mal gucken, wie es da weitergeht. 18 und 20, Williams.
Oh ja.
Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Da lief gar nichts zusammen. Das
Albon noch aus der Boxengasse gestartet.
Ja.
War dann doch sehr schnell an Sargeant dran. Hat natürlich dann überholt. Ne? Also war ja dann trotzdem viel schneller wieder als Logan. Aber ja, also 18 und 20 ist natürlich.
Ja.
Sehr, sehr dünne.
Ja, also wirklich, das ist, da gab es ja vielleicht die einzige spannende Aktion da sonst noch, war dieser Ausritt, den Albon dann hatte, wo dann so dieser ein bisschen, ja, patzige Funkspruch kam, so als er gefragt hat, what happened there?
Mhm.
Und dann hat das Team gesagt, nichts von unserer Seite, so nach dem Motto, ja, da war jetzt nichts am Auto, das war ein Fahrfehler. Und Albon dann aber zurückgefunkt hat, nee, sagt mir das nicht so nach dem Motto, ich weiß hier, was ich getan habe, das war keiner von meinen Fehlern.
Und der hat irgendwie gesagt, ne, vor allem nicht innerhalb von 5 Sekunden, dass da nichts ist. Ne?
Ja, genau, ja, genau. Das war so dieses Ding, da dachte ich auch schon so, da hat Albon, das fand ich ganz interessant, der war in der Post-Race-Show, war da am Interview und da haben sie ihn auch dazu gefragt und da hat er gesagt, er war halt nicht am Pushen. Er hat halt gesagt so, das war kein Fahrfehler, das war nichts. Er war weit vom Limit des Autos weg, hat er gesagt. Aufgrund der Tatsache, dass das Team ihm dann aber gesagt hat, ja, von unserer Seite nichts, das warst du, das war dein Fehler, hat er dann gemeint, dann konnte er die nächsten Runden nicht mehr pushen, weil er dann halt eine Unsicherheit hatte. Und am Ende konnten sie es dann analysieren und es war wohl wirklich einfach sehr unglücklich, dass genau da halt echt irgendwie eine sehr starke Windböe irgendwie kam und das Auto blöd die Aerodynamik so beeinflusst hat, dass er dann von der Strecke geflogen ist. Also war dann halt am Ende ein blöder Zufall, ja. Aber ja, ist dann ja auch so eine Sache, hat ihm dann so ein bisschen die Confidence genommen, hat jetzt nicht viel ausgemacht in diesem Rennen, aber da war ja auch so ein bisschen, sag ich mal, Spannung am Teamradio.
Ja, aber auch interessant, ne? Albon ist ja jetzt auch keiner, der unbedingt aus der Haut fährt.
Nö. Nee.
Und ja, je nachdem, welchen Teamkollegen er dann bald bekommt, gibt es da vielleicht auch wieder ein spannendes Teamduell bei dem Ganzen. Ja. Und ja, wir sind relativ flott durch, sage ich mal so. Aber wir haben ja auch einen Triple Header vor uns. Also es gibt noch viel Material auf die Ohren. Eine Kategorie gibt es natürlich noch, nämlich unsere Awards. Und die packen wir jetzt auch direkt mit rein, wie immer spontan entschieden. Und ich habe gefühlt jetzt noch keine Ahnung, wem ich da einen Award gebe.
Ich bin auch schon am Nachdenken. aber ich habe Platin, habe ich glaube ich schon.
Sehr schön, dann ja rein hier. Platin Award, Marc, fang du an.
Ja. Ich sag tatsächlich Lewis Hamilton.
Oh, ja. War auch so.
Mercedes im Aufwind, Hamilton sehr stark, Podium geholt. Der war nach langer Zeit auch wieder sehr gut drauf, war zu Scherzen aufgelegt am Wochenende. Würde ich sagen, doch, starkes Wochenende. Max Verstappen, Lando Norris, meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt, das denen zu geben. Aber nee, ich entscheide mich für den dritten Platz, weil er mal wieder ein Podium geholt hat. Lewis Hamilton kriegt meinen Platin Award.
Jo, kann ich absolut verstehen. Habe ich auch erst überlegt. Ich habe letzte Woche, habe ich ja Mercedes als Team, ne, den Platin Award gegeben, meine ich. Und deswegen lasse ich mal Mercedes raus. Ich möchte mal eine sehr ungewöhnliche Wahl treffen, die jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick scheint. Er war auch eher unauffällig eigentlich am Wochenende. Aber weil es jetzt auch das zweite Rennen ist, auch mit dieser Position und er ja auch der Fahrer ist, der zeigt, warum er möglicherweise da auch im Cockpit bleiben sollte, ist für mich Pierre Gasly.
Ja, stimmt, auch eine gute Wahl, ja. Tatsächlich.
Ich finde irgendwie so nach den ganzen Leistungen, auch nach dem Theater immer bei Alpine, Und ich finde, er bleibt da auch ziemlich ruhig. Es ist ja auch immer ständig die Diskussion, das Verhältnis zwischen ihm und Ocon. Ne, aber
stimmt, er managt das ganz gut eigentlich, ne?
Und finde ich, hat er mal verdient, weil Verstappen, Norris werden wir noch öfters hören diese Saison, da sind wir ehrlich. Von daher finde ich heute da mal der Platin Award hier für Pierre Gasly. Und jetzt zum Gegenteil des Ganzen, die Fluppe des Rennwochenendes.
Ist irgendwie schwer, finde ich, ne?
Ist auch hast du schon was geschieden, ne?
Ja. Genau, es ist, wenn du schon was hast, lass ich dir einen Vortritt, sonst hätte ich, glaube ich, was.
Ich hätte eine lustige Idee.
Ja, okay, dann hau mal raus, dann lass ich dir einen Vortritt.
Ich hätte es gesagt, der im Prinzip das Upgrade, Downgrade und der nicht funktionierende neue Heckflügel von den Racing Bulls.
Ja, ich hätte auch die V-Carbs gedacht, ja, tatsächlich.
Ich meine, ist hart jetzt, sie hatten ja wirklich gute Wochen zuletzt, aber...
Ja, aber es geht ja nur um dieses Wochenende, ne? Und da war es, also mir fällt jetzt auch irgendwie bei allem anderen, ich schließe mich dir, glaube ich, einfach an. Es war jetzt langweilig, aber ich finde es jetzt auch doof, dann einem anderen Team, was es weniger verdient hat, den Award zu geben. Weil die V-Cups sind halt schon, gerade konstrukteurswertungsmäßig, das sechstbeste Team noch und das eigentlich auch mit Abstand. Und dann wirklich auf 15 und 19 zu landen, obwohl Ricardo ja auch von sich selbst gesagt hat, dass er eigentlich ein ganz gutes Rennen hat, gefahren hat.
Das ist schon enttäuschend. Ich mache den Fahrern beiden hier überhaupt keinen Vorwurf, auch für das Ergebnis.
Genau,
das
ist
wirklich so.
Also, ich würde auch sagen, ich würde auch so weit gehen und sagen, auch so Strategie und Team und allem drumherum mäßig nicht. Ich würde wirklich einfach sagen, das Auto kriegt die Fluppe. Ja, gut, sind wir uns doch einig mal wieder.
Spannende Wahl. Die V-Cups holen das Double heute. Auch sehr interessant. Es wird wieder eine klasse Liste, glaube ich, die ganzen Awards dann zusammenschreiben, was da am Ende rauskommt. Haben schon gute Wahlen getroffen, die Saison. Und ja, wir sind heute auch durch mit der Folge. Haben wir ja erwähnt, wir sind die nächsten Wochen noch öfters am Start. Triple Header. Es geht in Österreich weiter am kommenden Wochenende.
Und sogar... In Österreich sogar Sprintwochenende wieder.
Ja gut, das
um das schon mal anzuteasern.
Oh, da haben wir viele Racing-Kapitel und vielleicht kriegt man ja noch ein bisschen Gaming rein, falls du dann schon ein bisschen mal F1-24 angezockt hast. Da habe ich auch wieder ganz coole Fanstimme erhalten über ein Thema zu F1. Können wir ja dann auch mal reinpacken in einer der nächsten beiden Folgen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.